Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schon wieder komatös? Guten Abend. Oh ja, so ist richtig. Also, wenn, wie die Amerikaner sagen, wenn man keinen Augenkontakt hat, ist man gesellschaftsunfähig. Aber ich würde sagen, wenn kein Ohrenkontakt ist, nicht wahr, hat man gesellschaftsunfähig. Und das wollen wir nicht sein heute Abend. Nun, wir sprechen über Daniel und seine Ausbildung zum Staatsmann und auch zum Prophet. Ich habe auch gesagt gestern Abend, dass die Ausbildung zu irgendeinem Amt von zwei Faktoren abhängig ist. Erstens muss man die Veranlagung dazu haben. Ich meine, wenn man musikalisch ist, das ist schon eine Sache. Das ist eine Sache von Veranlagung. Aber wenn man ein Mozart werden will oder ein Beethoven, dann muss man zu der Veranlagung noch etwas hinzugeben. Und das ist Übung, Software. Also, verstehen Sie mich, man hat keinen Sinn, ein Genie zu sein, wenn man faul ist. Denn die meisten, die Genies sind, die sind erstens genial und zweitens sind sie fleißig. Und die beiden Faktoren sind nötig. Und dann habe ich gestern Abend gesagt, dass selbst ein Mann, der Gottes Sohn war und eine vollkommene Veranlagung hatte, also in jeder Hinsicht war er ohne Sünde und in jeder Hinsicht hatte eine enorme Menge an Weisheit. Und doch musste er hinzufügen zu dieser Veranlagung was? Er musste geübt sein, gehorsam. Und wenn man üben muss am Klavier, nicht wahr, weil man musikalisch ist, ist es gewissermaßen ein Akt des Gehorsams. Man muss dran gehen. Denn wenn man dran ans Üben geht, nicht wahr, das ist doch Mühe. Und so ist es auch in dem christlichen Leben. Es sind sehr viele Leute, liebe Kinder Gottes, die so fröhlich sind und so freudig sind in ihrem christlichen Glauben, dass sie gar nichts tun. Nun, das ist nicht gut. Es ist auch sehr viele, die sehr viel tun und gar nicht Kinder Gottes sind. Nicht wahr? Die Veranlagung, die Basis ist nicht da. Also man muss beides haben. Und da wollen wir mal sehen, wie das sich auswirkt bei Daniel. Er hat gezeigt in seiner Jugend, dass er ein Mann war ohne Fehl. Er war sehr weise. Aber dazu noch war er gehorsam. Und dann, weil er gehorsam war, hat ihm Gott viel anvertraut, das er sonst nicht hätte vertragen können. Und wir werden jetzt mal sehen, wie sich das auswirkt, was wir gestern Abend gesehen haben. Wenn Sie gestern Abend nicht gehört haben, das hängt alles zusammen. Wenn wir gestern Abend nicht gehört haben, nehmen Sie doch die Kassette mit. Ich habe keine Aktion, ich bin nicht Aktionär in der Kassettengesellschaft hier, in keiner Weise. Aber es hilft Ihnen, wenn Sie das ganze Wort Gottes bekommen. Und jeden Abend kann ich nicht das Gleiche sagen, sonst sind Sie sehr, sehr schnell satt mit mir, nicht wahr? Gucken Sie es mal nach. Nun, was man zweitens bedenken muss, ist, dass die großen Männer Gottes nicht nur sehr viel gelitten haben, sie haben aus ihrer Erfahrung heraus in dem Leiden und in dem christlichen Glauben, sie haben eine Methode praktiziert, die sehr fruchtbar ist, die aber heute praktisch in Vergessenheit geraten ist. Und das ist die Methode, die wir heute Abend und gestern Abend angewendet haben. Die haben öffentlich das Wort Gottes vorgelesen, einfach wie es ist. Bunyan, nachdem er zum Glauben kam, stand am Kreuz in der Stadt Bedford und hat öffentlich das Wort Gottes vorgelesen und diskutiert mit den Leuten, nachdem sie von der Arbeit kamen, über den Inhalt. Und das etablierte einen Dialog, eine Dialektik mit ihnen, die man sonst unter einem Vortrag nicht hat. Und deshalb versuchen wir heute Abend, das zu tun, was viele Menschen nicht verstehen. Warum liest du denn das Wort Gottes vor? Das kann ich allein machen. Das können sie auch. Können sie auch. Aber es ist auch besser, wenn man noch dazu mit anderen laut liest. Und das regt dann die Gedanken an. Und man sieht Zusammenhänge und Verbindungen. Da sieht eine Vernetzung, da findet man eine Vernetzung, die man nicht sonst findet. Und das öffentliche Lesen des Wortes Gottes ist, was Paulus dem Timotheus sagte. Haltet an beim Lesen, sagt er. Und das meinte er nicht nur privat, sondern auch öffentlich. Und das, was wir wollen heute Abend. Es ist interessant für denjenigen, der liest, interessant für denjenigen, für denjenigen, der hört, denn allerlei neue Gedanken kommen und Sie können auch Fragen stellen, wenn Sie wollen. Es stört mich gar nicht. Ich freue mich, wenn Sie Fragen stellen, solange Sie laut und deutlich sind und wirklich Fragen zum Thema sagen. Nun, jetzt fangen wir dann an. Kapitel 2 von Daniel. Kapitel 1 haben wir gestern Abend durchgenommen. Jetzt geht es an die Praxis dessen, was gestern Abend angefangen hat. Ein gehorsames Herz, Daniel, kommt jetzt zu der Praxis dessen, was er durch Gehorsam gelernt hat. Das ist äußerst interessant. Denn die ganze Weltgeschichte wird durch diese Begegnung mit Nebukadnezar klargemacht. Wir lesen es. Im zweiten Jahre seiner Regierung hatte Nebukadnezar einen Traum und sein Geist wurde beunruhigt und es floh ihn der Schlaf. Nun, das ist schon interessant, nicht wahr? Sind nicht nur wir, die wir nicht schlafen können. Wenn ich spät Debatten führe, wie jetzt in Amerika, wissen Sie, all das, was man nicht gesagt hat, kommt in den Sinn sofort, wo man den Kopf aufs Kissen legt. Können Sie, oh, ich hätte das, und das ist ja dumm, was ich da gesagt hätte, es viel besser sagen müssen. Nun, dieser Mann, im zweiten Jahre seiner Regierung, da hat er gerade angefangen, Regent zu sein, König zu sein. Und Sie wissen, dass jedes Amt einen schweren Anfang hat. Der Anfang aller Dinge ist schwer, sagt man. Und Nebukadnezar war König geworden und im zweiten Jahr, da lastete das Gewicht seines Amtes auf sich. Was hat ihn aufgeregt? Wenn Sie vorher das getan haben, was ich Ihnen sehr stark anrate, ist das Kapitel vorher, ehe Sie kommen, durchlesen. Was war das, was seine Gedanken beunruhigte, als der arme König seinen Kopf aufs Kissen legte? Was waren die Art von Gedanken? Es werden nur die wissen, die es gelesen haben. Ja, das ist schon richtig. Sie haben gelesen, das ist richtig. Das freut mich. Aber es war etwas, was von dem Standbild herauskam, was damit zu tun hatte. Wie es in der Zukunft geschehen wird. Da hat gerade sein Königreich angefangen, wusste, wie schwer es ist und wie viel Macht er hatte. Und er denkt, wie wird das nur ausgehen. Und er legt den Kopf aufs Kissen und denkt, ich bin der König der ganzen bekannten Welt von damals, das mächtigste Königreich, das es damals gab. Was wird das Ende sein? Und das ließ ihn keine Ruhe. Geht uns auch so, nicht wahr, wenn man eine junge Familie hat und die Sorgen, was wird, Vater und Mutter beschäftigen. Die reden drüber, wie sie ins Bett gehen und überlegen es. Wir haben auch eine Familie von 4 Kindern, nicht wahr? Da denkt man, ja, was soll der tun? was wird aus ihm? Und man sieht, wie ein Kind veranlagt ist und hofft, dass es besser wird durch die Erfahrung, nicht wahr? Und so legte er sich auf sein Kopfkissen und konnte nicht einschlafen. Nun, noch etwas kommt dazu. Lesen wir es schnell. Es floh in der Schlaf. Und da befahl der König, die Gelehrten und Beschwörer, die Zauberer und die Chaldeer zu berufen, um dem König zu kundzutun, was er geträumt hat. Im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar einen Traum, und sein Geist wurde beunruhigt, floh ihm der Schlaf, und da befahl der König, die Gelehrten, die Beschwörer, die Zauberer und die Chaldeer zu berufen. Also, nicht nur konnte er nicht schlafen, er hatte in diesem Dämmerzustand, wie man versucht und ärgert sich, dass man nicht einschlafen kann, nicht wahr? Kennen Sie das? Man ärgert sich, nicht wahr? Morgen muss ich wieder schaffen und 2:30 Uhr schlägt es, nicht wahr? Und immer noch nicht man weg. Und in diesem Dämmerzustand träumt man sehr viel. Haben Sie gemerkt? Man träumt nicht, wenn man tief schläft. Man träumt nur in dem REM-Zustand. Sie wissen, was REM bedeutet. Das heißt, es ist ein technischer Ausdruck. Das heißt Rapid Eye Movement. Und das heißt, dass die Augen sich schnell bewegen. In diesem Zustand, wenn man versucht einzuschlafen, zählt man die Schafe, wie sie über den Zaun springen, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5 und probiert auf diese Art und Weise in den Schlaf hineinzukommen. Nun, wenn man einen Menschen, der dann übergeht von dem Zustand des bewussten Zählens in den Schlaf, wenn er da hinübergeht und man unter seine Augenlider guckt, sehen Sie, wie seine Augen auf und ab gehen. Denn er sieht, wie die Schafe springen und runtergehen. Und seine Augen gehen auf und ab. Und das nennt man schnelle Augenbewegung. Also Rapid Eye Movements. REM ist der englische Ausdruck. Schnelle Augenbewegung. Und wenn man sieht, wie Leute, wollen wir sagen, auf dem Fluss rudern, ich fahre ein und aus. Ein und aus. Eine andere Methode einzuschlafen, wenn man will. Nicht nur Schafe zählen, sondern auch rudern. Ein und aus. Ein und aus. Dann gehen die Augen seitwärts. Zzz, zzz, zzz. Und wenn man dann unter die Augenlider guckt, dann sieht man die Augen so gehen, nicht wahr? Also, so, nicht wahr? So ist das. Nun, in diesem Zustand hat der Nebukadnezar einen Traum gehabt. Ich weiß nicht, wie seine Augen sich bewegt haben, aber der war ganz bestimmt in dem Zustand des Rapid Eye Movements. Ganz bestimmt. Wissen Sie, wie man das tun kann? Ich sag's Ihnen, aber praktizieren Sie es nicht zu viel. Einmal genügt. Essen Sie, ehe Sie schlafen gehen, ein paar Nüsse. Also so 200 Gramm Haselnüsse. Und Sie werden Rapid Eye Movements eine ganz lange Zeit haben. Sie können auch andere Störungen haben zur gleichen Zeit. Kann Abdruck kommen und all solche Sachen. Nun, ich weiß nicht, was Nebukadnezar gegessen hat, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Gott benutzt allerlei physiologische Zustände, um sein Werk zu tun, nicht wahr? Aber vielleicht hat er auch unweise gegessen. Wenn Sie unter Rapid Eye Movement leiden, versuchen Sie nicht nach 6 Uhr etwas zu essen. Essen Sie nicht zu spät. Ich bin erzogen worden, Supper zu essen um 10 Uhr, 11 Uhr. Und da hat man Speck und Zwiebeln und Rasher, also diese besonderen englischen Speckarten, die man brät. Die habe ich auch gegessen und ich habe sehr oft böse Träume gehabt. Also, lassen wir das. Er hatte Mühe mit dem Schlaf und er hatte große Sorgen und vielleicht war die Physiologie auch mit beteiligt, nicht wahr? Die Verdauung, wenn Sie wollen. Nun, da hat er natürlich weil er nicht schlafen konnte. Er hatte keine Rücksicht auf seine Gelehrten, hat sie gleich geholt. Wahrscheinlich gleich. Das spielte keine Rolle bei einem König, nicht wahr? Diese Leute wurden gut bezahlt und er ließ sie kommen. Da befahl der König, die Gelehrten, die Beschwörer, die Zauberer und die Chaldäer zu berufen. Warum hatte die Chaldäer berufen? Was waren die Chaldäer? Ja, die waren der Babylon, also Babel, seine Stadt, war die Heimat der Astrologie. Und deshalb, jemand, der Astrologie praktizierte, nannte sich Chaldäer. Also es war so eine nationale Kunst, die sie hatten. Sie werden merken, wenn das Wort vorkommt, Daniel später ist sehr vorsichtig, nicht zu sagen Chaldäer, sondern er sagte Sterndeuter, weil er eben Nebukadnezar unberechenbar war, nicht wahr? Und da hat er einfach Sterndeuter gesagt. Aber im Allgemeinen hat man für Sterndeuter Chaldäer gesagt, zu berufen, um den König kund zu tun, was er geträumt. Und sie kamen und traten vor den König. Alle gehorsamst aus dem Bett geholt und der ärgerliche König, vielleicht schläft er bei ihren dummen Reden ein, nicht wahr? Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und nun ist mein Geist beunruhigt. Und da werden sie alle schlottern in den Knien, nicht wahr? Denn wenn sein Geist beunruhigt war, hieß es, mach ihm den Kopf kürzer, nicht wahr? Sofort. Ja, da ich den Traum verstehen möchte. Wir alle wollen alles verstehen. Wir sind gebaut, der Kopf ist gebaut, die Tatsachen, die Fakten des Tages zu filtrieren, dass wir Ordnung bringen, Zusammenhänge bringen, dass wir eine Sache verstehen. Nun, überlegen Sie, Ihren Kindern wird beigebracht in der Schule, dass wir nicht geplant wurden, sondern dass wir per Zufall und per Naturgesetze entstanden sind. Aber dass Planung außerhalb der Naturgesetze nicht beteiligt war bei unserer Entstehung. Nun, dieses Instrument hier oben ist das komplizierteste Instrument, das überhaupt in dem ganzen Kosmos bekannt ist. Also für die Wissenschaftler hier, die gesenkte Entropie oder die Negentropie des Kopfes ist so tief, also das heißt die Organisation so hoch ist, wie irgendwo in dem ganzen Kosmos. Also das ist derart ein Instrument oder eine Maschine, um Fakten zu verstehen, das heißt Fakten zu filtrieren, dass wir dann verstehen, was diese Menge von Fakten bedeuten, die in unseren Kopf hineindrängen. Haben Sie jemals eine Maschine von selbst entstehen sehen? Und dies ist die komplizierteste Maschine, die es gibt. Denn sie sortiert Gedanken. Ein Computer tut das Gleiche. Aber noch lange nicht so, wie unser Kopf das tut. Entsteht ein Computer von selber. Und doch, wenn man sagt, in den Schulen und Universitäten, ein Wort, probieren Sie es. Ich habe es jetzt probiert, im Radio und Fernsehen, überall in Amerika. Und da die Leute stoppen auf der Straße, wenn sie es hören. Die fahren vorbei im Auto, nicht wahr? Sie hören es. Und gehen in eine Sprechzelle und wollen mit dem Mann reden. Wenn man sagt, keine Maschine entstand ohne Planung. Keine. Absolut keine Ausnahmen. Wie sollen Sie denn sagen, dass man das Leben erklären kann, ohne einen Planer. Angesichts dieser Maschine die denkt und sortiert und Fakten verständlich macht. Wie oft ist die schlimmste Klage unter Menschen: Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Und man arbeitet im Schlaf, im Bewusstsein, im Unterbewusstsein, um die Fakten neu zu ordnen, dass man wenigstens Sinn rausbekommt. Denn die Maschine ist gebaut für Sinn. Nun, wenn die Maschine aus Sinnlosigkeit kommt, hat man zwei Widersprüche. Erstens kommt keine Maschine aus Sinnlosigkeit. Zweitens ist eine Maschine immer für Sinn. Eine Maschine ist für Sinn. Ihr Mercedes 600 draußen ist sinnvoll, nicht wahr? Fährt sich schön hin. Und das hat Nebukadnezar gehabt. Und er sagte: Ich möchte verstehen, was ich geträumt habe. Wir wundern uns auch über unsere Träume. Wundern Sie sich nicht zu sehr über Träume, die von Haselnüssen kommen, nicht wahr? Tun Sie das nicht. Das lohnt sich nicht. Dann werden Sie allerlei Dummes zusammenträumen, statt was Schönes, nicht wahr? Aber in diesem Fall hat Nebukadnezar einen Traum gehabt, der so deutlich war und so schrecklich war, dass er seine Leute in der Nacht kommen ließ und sagte: Was bedeutet das? Okay? Er wollte verstehen, und ein Mensch will verstehen, was die Bedeutung des Lebens ist, was die Bedeutung dieses Traumes ist. Nun, müssen wir schnell machen. Da sprach der König zu ihm: Ich habe einen Traum gehabt, und nun ist mein Geist beunruhigt, da ich den Traum verstehen möchte. Da erwiderten die Chaldäer dem König: Und jetzt, was kommt, ist alles nicht in hebräischer Sprache im Urtext, sondern in aramäischer Sprache. Von jetzt an ändert sich die Sprache der Bibel auf aramäisch, dass wir das Wort getreu haben, nicht in Übersetzung. Das ist sehr wichtig, dass man das merkt. Die Bibel legt ganz großen Wert darauf, dass nicht einmal eine Interpretation da ist, sondern wortgetreu, wie es da war. Sehr wichtig. Wenn ich Deutsch rede, wissen Sie, kann es sein, wegen Idiomen, dass ich anders das Gleiche sage mit anderen Idiomen in englischer Sprache oder in Norwegisch oder so etwas. Und hier sagt die Bibel, also von jetzt an aramäisch, dass man genau weiß, was Nebukadnezar gesagt hat. Nun, dass Sie verstehen, da erwiderte die Chaldäer den König auf aramäisch: O König, du mögest ewiglich leben. Jeder König fürchtet, dass sie ihn um die Ecke bringen, nicht wahr? Und da müssen sie eben vorbeugen und sagen: Wir wollen dich nicht um die Ecke bringen. Ja, o möge du ewiglich leben, findet das alles bei den Sultanen auch, nicht wahr, der Türkei früher. O König, lebe ewiglich. Kennen Sie C.S. Lewis und seine Narnia-Serie? Ganz große Lückenbilder, ganz große Erziehungsbildung, Lücken in der Erziehung. Entschuldigen Sie, das ist der Computer stottert ein bisschen, weil ich immer noch den Zeitunterschied noch nicht überwunden habe. Aber, o König, lebe ewiglich. Denn er hatte Angst, dass alle ihn töten wollten. Jeder musste ein bisschen von seinem Essen vorher essen, nicht wahr, zu sehen, ob es stirbt, ob es vergiftet war, weil er Angst hatte, dass sie das tun. Deshalb vorbeugend: O König, lebe ewiglich. O König, mögest du ewiglich leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, und so wollen wir sagen, was er bedeutet. Sehr logisch, sehr richtig. Du hast einen Traum gehabt, sag uns den Traum, und dann sagen wir, was er bedeutet. Aber nicht so mit Nebukadnezar, der war misstrauisch. Hören Sie zu, wie misstrauisch er war. Der König aber antwortete und sprach zu den Chaldäern: Mein Wort ist unwiderruflich. Was ich jetzt sage, das bleibt, das wird nicht widerrufen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht angeben könnt, so werdet ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht. Sehr freundlich, nicht wahr? Sehr deutlich und unwiderruflich. Weiß es nicht. Ich glaube, dass der Nebukadnezar schon ein bisschen unstabil war, nicht wahr? Hatte vielleicht ein bisschen Paranoia, aber nicht nur böse Träume machen die Leute so, sondern auch andere Dinge. Auf alle Fälle, er war sehr aufgebracht. Also sehen Sie, was er will. Er will erstens nicht sagen, dass er den schrecklichen Traum gehabt hat und dann vergessen hatte. Man vergisst Träume, nicht wahr? Aber doch hat man einen schrecklichen Eindruck und man wacht auf und schwitzt. Und dann, was hat man geträumt? Und er sagte, er will nicht sagen, ich hab's vergessen. Aber ihr sagt, ihr habt mir zuerst den Traum zu sagen und dann mir seine Deutung zu sagen. Wenn er gesagt hätte, ich hab's vergessen, hätten sie gedacht, der alte Mann wird senil, nicht wahr? Das geht nicht. Da habe ich gesagt, also gut, ihr habt zwei Aufgaben. Erstens müsst ihr mir sagen, was der Traum war. Und dann zweitens, was der Traum bedeutet. Nun, das ist eine Aufgabe, nicht wahr? Man kann irgendeine Deutung herbeifaseln, nicht wahr? Lesen Sie die astrologischen Aussagen in der Zeitung, nicht wahr? Man kann sie lesen, wie man will. Aber positiv oder negativ, rot oder schwarz, je nachdem. Aber er sagt, ich will sicher sein. Denn wenn ihr mir den Traum sagen könnt, den ich gehabt habe, dann weiß ich, dass ihr die prophetische Gabe habt. Dann kann ich euch vertrauen, denn ich weiß, was ich geträumt habe, auch wenn ich es nicht aussage. Er sagt es nicht aus, weil er es wahrscheinlich vergessen hatte. Aber er gab denen jetzt eine tüchtige Aufgabe, denn viel Geld hatten diese Leute bekommen, sie hatten nicht viel zu tun den ganzen Tag. Mein Wort ist unwiderruflich. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht angeben könnt, so werdet ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung kundtun könnt, so werdet ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. So tut mir also den Traum und seine Deutung kund. Also jetzt hat er sie. Er hat sich selber geschützt, hat den Traum nicht gesagt. Vielleicht hat er es vergessen. Ich vermute, dass er es vergessen hat. Aber jetzt hat er den. Jetzt müsst ihr mir den Traum hervorholen. Ich werde den Traum erkennen. Und dann werde ich wissen, dass ihr auslegen könnt. Da erwiderten sie abermals und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen. Und so wollen wir kundtun, was er bedeutet. Der König antwortete und sprach, ich erkenne nun sehr deutlich, dass ihr nur Zeit zu gewinnen sucht, weil ihr seht, wie unwiderruflich es ist, wenn ich gesagt habe, falls ihr mir den Traum nicht angeben könnt, trifft euch ein und dasselbe Urteil, und dass ihr euch verabredet habt, nur Lug und Trug vor mir zu reden, bis günstigere Zeiten kommen. Darum erzählt mir den Traum, dann weiß ich, dass ihr mir kundtun könnt, was er bedeutet. Sehr schlau. Ich glaube schon, dass der Mann ein bisschen an Paranoia leidete, paranoid war. Aber dumm war er nicht. Denn Leute, die am meisten Schwindel treiben, sind die Wahrsager. Nicht wahr? Die lesen die Palme, nicht wahr? Oder die gucken, wann er Geburtstag hatte und so. Und dann erzählen sie allerlei. Und das wollte er nicht. Es war ihm wichtig, denn es ging um die Zukunft. Und das war ihm als König so wichtig. Ja. Die Chaldeer antworteten dem König und sprachen, es ist kein Mensch auf Erden, der kundtun könnte, was der König will. Es hat denn auch noch nie ein König, so groß und mächtig er war, solches von irgendeinem Gelehrten oder Beschwörer oder Chaldeer verlangt. Was der König verlangt, ist zu schwer. Und niemand anders vermochte es, den König kundzutun, als allein die Götter. Und diese wohnen ja nicht bei den Sterblichen. Was du verlangst, ist das, was man nur von Göttern verlangen kann. dass wir herausholen aus deinem Kopf, was du wahrscheinlich vergessen hast in deinem Traum, und dann deuten können. Deuten können wir, aber deine Gedanken nicht lesen, das können wir nicht. Denken Sie, das eins, was Gott tut, er sieht unsere Gedanken. Lesen Sie die Heilige Schrift. Er sieht unsere Gedanken und handelt danach. Und deshalb sagen diese Sterndeuter, das, was du verlangst, ist göttlich. Und die Götter wohnen nicht bei uns. Wie schrecklich, dass die Gelehrten sagen konnten, dass ihre Götter nicht bei ihnen wohnten. Wogegen der Christ sagen kann, er ist in meinem Herzen. Und wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist Wirklichkeit. Wissen Sie, überall jetzt in Amerika, wir sind beinahe 6 Wochen jetzt unterwegs. Überall haben wir das gesehen. Leute, die wir gar nicht kannten. Man ist gleich mit ihrer Denkweise vertraut, wenn man in ihre Familien kommt. Das ist so schön. Es gibt eine schöne Harmonie. Wenn die Welt das wüsste, würden viel mehr sich bekehren. Aber weil sie sehen, dass Christen sich versündigen, indem sie zänkischen sind. Man sagt im Englischen cantankerous, ich kenne kein besseres Wort. Immer Zank haben, immer, 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 alle gegen alle. Deshalb sind die Kirchen leer. Jede Kirche ist anders, ich freue mich. So ist das. Nun, die Götter wohnen nicht bei uns. Was ist das für ein Bekenntnis von den Heiden? Und was haben wir für ein Bekenntnis, dass Jesus mitten unter uns ist? Und er gibt meinem Geist, seinen Geist, dass ich sagen kann, dass ich Kind Gottes bin. Söhne und Töchter Gottes sind hier. Und sein Geist sagt uns das. Die Götter, also der Gott, der Heilige Geist, wohnt bei uns. Darauf wurde der König sehr aufgebracht. Nun, wenn man sagt, man haut die Leute in Stücke und macht ihre Häuser zu Misthaufen, ich hatte das für ziemlich ein Maß des Aufgebrachtsein. Aber das war nicht sein volles Maß. Er war jetzt sehr aufgebracht und sehr böse, dass die Leute so mit ihm umgingen. Und er war sehr zornig und er befahl, die Weisen Babels alle umzubringen. Die taugen nichts. Die sind die Leute, die mit den Göttern umgehen und sie sagen, dass die Götter bei den Sterblichen nicht wohnen. Also die ganze Religion von diesen Leuten ist ein Unsinn. Denn wenn die Götter nicht bei uns wohnen und uns ihre Weisheit geben, was nützt das so einem König? Denn das ist ihr Amt, das auszuführen. Als nun der Befehl ergangen war und die Weisen getötet werden sollten, suchte man auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Denn er galt natürlich als ein Weiser. Da machte Daniel dem Obersten der königlichen Leibwache, Arioch, der ausgezogen war, die Weisen zu töten, eine kluge und verständige Einwendung. Ich habe Ihnen gesagt, dass Gott ihm Verstand gab auf der Basis seines Gehorsams. Und wenn Sie sehen würden, wie es ist, wenn man vor Fernsehen und vor dem Radio in Interviews plötzlich die schwierigsten Fragen bekommt und weiß, dass man vorher Gott gebeten hat, in der Stunde sofort Antwort zu geben, dass er es tut, also dankbar, dass er Weisheit dispensiert. Und das hat er getan mit Daniel. Und er gab ihm eine verständige Einwendung. Er hob an und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, warum dieser gestrenge Befehl von Seiten des Königs? Arioch teilte Daniel den Sachverhalt mit. Daniel ging hinein in den Palast und bat den König. Er ging allein hin. Stellen Sie sich das vor. Vor so einem wütenden Mann zu erscheinen. Und er ist nur der kleine Jude. Er ist der Ausländer. Einer der Verbannten Israels. Und er sagte zu Arioch, bring mich hin zum König. Er fürchtet sich nicht. Ich würde einem solchen Mann, der so wütend ist und paranoid ist, ich würde ihm aus dem Weg gehen, nicht wahr? Der geht hin. Er ist ungeheuer mutig. Und was fehlt bei den Christen heute? Wissen Sie, ist gerade das. Weisheit von Mut beseelt. Beides. Es hat keinen Sinn, Mut zu haben, wenn man dumm ist. Da wird man tiefer reinfallen in die Elefantenfalle, nicht wahr? Es heißt, dass die Dummen, im Englischen heißt, die Dummen wagen, dort hinzutreten, wo die Engel nicht wagen, hinzugehen. Und das war nicht bei Daniel. Zuerst hat er seinen Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber und dann Mut. Viele haben das eine ohne das andere oder das andere ohne das eine. Aber man muss beides haben. Nicht wahr? Und da findet man das. Und das macht aus Daniel den Staatsmann und den Prophet, dass er beides hatte. Mutig, sagt er dem Arioch, der das Schwert in der Hand hat, um die Leute zu töten, warum so gestrenger Befehl? Führe mich hin zum König. Arioch, wie gesagt, ich schlottere hinzugehen. Aber nahm ihn hin zu dem König. Daniel ging hinein in den Palast und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren. Und gerade Frist hatte den Weisen und den Astrologen und den Chaldäern nicht gewährt. Gerade das. Ihr sucht, dass euch Zeit gegeben wird, bis die Zeiten sich ändern, und ihr habt euch Lug und Trug vorgenommen, vor mir zu reden. Daniel geht so ruhig rein. Und er ist ein Todeskandidat. Er gehört zu denen. Und er sagt, o König, gib mir Frist. Und der König war ein wenig verrückt. Er war geistig nicht normal. Und wissen Sie, solche Leute sind oft sehr empfänglich für die Ausstrahlung eines Mannes. Gerade solche Leute. Ich habe das jetzt gesehen, als ich in Florida war. Da kam ein Mann, der ganz bestimmt, ein Jude, ganz bestimmt, nicht ganz normal, aber die Ausstrahlung der Gläubigen hatten gepackt. Und er ließ nicht von uns los. Jeden Abend hat uns telefoniert ins Hotel. Um nur ein bisschen davon zu bekommen, was die Liebe Gottes und die Liebe Christi ist. Es zieht besonders solche an. Und deshalb muss man sehr geduldig sein mit Leuten, die ein bisschen so hinübergeschnappt sind, wenn sie mich verstehen. Denn dieser König war das. Es kommt später zum Vorschein. Und Daniel steht ganz ruhig vor so einem Mann da und der König sehnt sich nach so etwas. Die sind innerlich verunruhigt. Und Daniel spricht ihn an. Und er gibt ihm das, was er sich geweigert hat, den versammelten Zauberern zu geben. Frist, Zeit. Stellen Sie sich das vor. Und Daniel hatte eine Ruhe im Herzen, dass es so kommen würde, wie er jetzt Gott bitten wird. Und jetzt müssen wir das lesen und sehen, wie das ist. Daniel ging hinein in den Palast und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung kundtun könne. Er sagt, o König, lebe ewiglich, das muss er sagen, gib mir Zeit und ich sag dir die Deutung. Ich sag dir den Traum und die Deutung. Und der König, der Halbverrückte, gewährte ihm seine Bitte. Wenn man die Ruhe Gottes in sich hat, können auch die wütendsten Menschen ruhig werden. Das bezeuge ich Ihnen. könnte manchmal erzählen. Nun muss ich die Schrift lesen heute Abend, und komm, bin ich fertig. Sonst wäre ich nicht fertig. Da ging Daniel heim und erteilte seinen Gefährten Hanania, Misael und Azaria die Sache mit, auf dass sie den Gott des Himmels um Erbarmen anflehten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen Babels umgebracht würden. Ist das nicht schön? Sie können nicht bestehen in den Kämpfen des Lebens, liebe Freunde, wenn sie nicht Vertraute haben, mit denen sie beten können. Und da meine ich nicht, dass sie in die Kirche gehen beten. Ich freue mich, wenn sie das tun. Aber dass man das Knie beugt zu Haus. Und ich meine das Knie beugen zu Haus mit den Vertrauten. Viele Kinder haben das nie gesehen bei ihren Kindern, bei ihren Eltern, dass sie so zusammen vor dem Bett beten, wissen Sie. Die wissen das nicht heute. Und er ging heim, und da haben die vier Gott angefleht um ihr Leben. Denn wenn ich das jetzt nicht tue, sterbe ich. Und da haben alle vier das Knie gebeugt zu Haus, um Erbarmen von Gott zu bekommen. Da ward dem Daniel das Geheimnis in einem Nachtgesicht geoffenbart. Nun, das ist sehr schön. Nebukadnezars Traum kam in der Nacht. Und wissen Sie was? Das Leiden, das Hauptsymptom der Leiden der heutigen Generation hier wie in Kanada und in Amerika ist, dass man die Bedingungen der Offenbarungen Gottes nicht erfüllt. Was waren die Bedingungen? Nebukadnezar und Daniel sagten beide, dass sie diese Geheimnisse erfahren haben in einem Nachtgesicht. Nun, da liegt man still da, man hört nichts, das Ohr ist stillgelegt. Man sieht nichts, das Auge ist stillgelegt. Man isst nichts, die Zunge, die Geschmacksknospen sind stillgelegt. Man riecht nichts, die Nase, man hat nicht Rosen da und all diese Dinge, die Nase ist stillgelegt. Und die allgemeine Wahrnehmung, was wir in der Pharmakologie nennen, die Propriozeption, dass man weiß, dass man steht und dass man die Bilanz, also das Gleichgewicht, halten muss. Alles liegt still. Und das heißt, dass der Kopf, der Computer hier, von den fünf Sinnen geleert ist. Da kommen keine Impulse mehr rein. Und wenn das der Fall ist, kann man das stille, leise Säuseln Gottes hören. Ich sage nicht, dass man ins Nichts denkt, wie die Heiden das tun, aber man hat die Ruhe, zu konzentrieren auf das Ewige. Was wird aus mir? Was ist der Sinn des Lebens? Und da kommen diese Gedanken, wenn die fünf Sinne stillgelegt werden. Das ist der Grund, warum sehr viele Leute Drogen nehmen. Dass künstlich die fünf Sinne gestillt werden. Und dann öffnet sich der sechste. Und die Leute fangen an, eine transzendente Erfahrung zu haben, aber ohne Vergebung der Sünden, mit katastrophalen Folgen. Bei dem normalen Menschen, beim Christen, wenn das normale Menschen sind, bei denen, wenn sie ihren Frieden haben mit Gott durch das Blut Jesu und stillgelegt werden, dann kommen die Gedanken. Dann kommen Gedanken sehr oft. Und in einem Nachtgesicht, als Daniel still war, da kam es, wie auch bei Nebukadnezar. Wir haben zu wenig von dem. Die Amerikaner sind, wie sie sagen, immer on the go, immer aktiv, immer aktiv. Und das Ergebnis ist, dass sie oberflächlich werden. Wir können das Gleiche tun, Freunde. Täuschen Sie sich da nicht. Also jetzt kommt's. In einem Nachtgesicht geoffenbart. Und Daniel pries den Gott des Himmels, hob an und sprach: Der Name Gottes sei gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht sind sein. Er ist es, der wechseln lässt Zeiten und Stunden. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Was ist das Erste, was er tut? Richtig, richtig. Und wenn wir eine Gebetserfahrung haben, was ist das Erste, das wir tun sollen? Danken und preisen, dass Gott so gütig ist. Und das hat Daniel getan. Ich finde das so schön, dass man Gott für diese Gnaden, die er uns gibt, dass man ihm dankt. Und dann nennt er sie alle. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand. Wenn Sie Gott danken, seien Sie doch spezifisch. Danken Sie ihm für das, denn Sie sind immer ein Kind. Sie lallen nicht vor Gott. Sie sagen ihm genauso, wie er ist, dem Logos, was er uns Gutes getan hat. Man muss spezifisch werden im Gebet, und das zeigt hier Daniel. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er ist es, der des tiefsten Geheimnisses enthüllt. Er weiß, was in der Finsternis ist, und das Licht wohnt bei ihm. Ist das nicht schön? Wenn Sie in der Finsternis sind, im Leben, Gott weiß es, und bei ihm ist Licht. Er wohnt im Licht. Er ist der König der Ewigkeit. Ich danke dir, Gott, meiner Väter, und lobpreise dich. Haben Sie dort das getan heute? Ich danke dir für diesen Tag, den ich gehabt habe. Ich danke dir auch für die Widerwärtigkeiten. Denn diese ganze Geschichte, davon hing sein Leben ab. Das war eine ganz große Widerwärtigkeit und war noch nicht gelöst. Denn er muss jetzt hingehen zu dem König und sehen, ob alles stimmt. Aber Gott hat ihm das so deutlich in der Stille gezeigt, dass er danken konnte vorher. Wenn Sie zu Gott kommen mit Bitten und Flehen und Sie in seinem Willen bitten, heißt es, haben wir die Bitten, ehe sie kommen. Und Daniel hat gedankt, ehe die Erfüllung da war. Das war alles noch in seinem Kopf. Jetzt muss er das ausfechten bei dem Nebukadnezar. Tun wir das, vergessen wir nicht zu danken, ehe wir die Bitten haben, denn er gibt uns das, was gut ist. Er ist es, der das tiefste Geheimste enthüllt. Er weiß, was in der Finsternis ist, und das Licht wohnt bei ihm. Ich danke dir, Gott, meine Väter, und lobpreise dich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast. Kommt nicht von mir, sondern von deiner Gabe. Und mich nun hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Du hast uns kundgetan, was der König verlangt. Was lernen Sie daraus? Du hast uns kundgetan. Stimmte das? Oh, ja. Alle vier haben gemeinsam gebetet. Und wenn Daniel die Antwort bekommt, vergisst er nicht die Mitwirkung seiner drei Freunde. Du hast uns, das ist nicht meine Sache. Die anderen haben auch genauso daran teilgenommen wie wir. Ich finde es so schön, wenn man so eine Gemeinschaft hat im Gebet, dass man sowas sagen kann. Und daraufhin ging Daniel hinein zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen Babels umzubringen. Und er sprach zu ihm also: bringe die Weisen Babels nicht um. Alles geschehen ist. Das war alles noch in seinem Kopf. Bringe sie nicht um. Er befiehlt den Befehlshaber. Das ist ja schön, ich frage, wie man das tun kann. Er gibt dem Befehlshaber Befehl. Tu es nicht. Und der König hat gesagt, tu es. Mach nichts. Wenn Gott bei mir ist, dann habe ich die Antwort. Und er sprach zu ihm also, bring die Weisen Babels nicht um. Führe mich hinein vor den König. Und so will ich dem König die Deutung kundtun. Und der Mann steht da. Der Kapitän von der ganzen Geschichte, der alle umbringen sollte. Und er sagt, du, bring mich rein. Denn er hatte Zutritt, der Arioch, nicht Daniel. Daniel war nur ein kleiner Mann. Bring mich hinein vor den König. Da führte Arioch den Daniel eilends hinein. Sie sehen, wie schwierig das war. Der König war noch wütend. Seine Wut hielt an. Und er brachte ihn eilend sofort rein. Also, Herr König, ich komme, nicht wahr? Also, jetzt kommt er mit. Das geschieht selten in Palästen, so, nicht wahr? Hinein vor den König und sprach zu ihm also. Also, jetzt merken Sie, passen Sie auf, Sie sind noch nicht komatös. Noch nicht. Passen Sie jetzt auf. Hier sehen Sie die Psychologie eines sehr wichtigen Beamten. Hier kommt die Psychologie eines Beamten so schön. Ich hoffe, dass nicht zu viele Beamte da sind, nicht heute Abend. Aber hier kommt es so wunderbar heraus. Passen Sie auf, wie wichtig diese Leute sind.
Er sagt also zum König, ich habe unter den verbannten Judäern einen gefunden, der dem König die Deutung kundtun will. Natürlich, eigentlich bin ich der Mann, der das alles gefunden hat. Ich war hier.
Was tut er? Er kleidet sich mit fremden Federn. Das tun sie immer nicht, war so gern. Es ist universell das. Ich habe ihn gefunden. Wie ist Daniel zu ihm gekommen? Wo Daniel zu ihm gegangen ist. Der gute Arioch hat das nicht getan.
Aber natürlich, jetzt bin ich eine sehr wichtige Person und ich führe ihn ein. Ich habe ihn
gefunden. Das ist nicht lächerlich. Hätte er sagen müssen, bitteschön, dieser Jude ist zu mir gekommen und ich habe gemeint, dass er gut ist und jetzt müssen Sie fertig mit ihm kommen. Er sah, dass Daniel der Mann war und er wollte so in seine Sonne ein Sonnenbad nehmen, nicht wahr? Man sagt im Englischen, to bask in his glory, also Sonnenbad zu nehmen in seiner Herrlichkeit, nicht wahr?
Gut, also ich hab's getan.
Ich habe unter den verbannten Judäern einen gefunden.
Sehr schwierig, unter den verbannten Judäern einen zu finden. Ich war, das sind so unbedeutende Leute, aber ich habe ihn gefunden.
Der dem König die Deutung kundtun will. Und der König antwortete und sprach zu Daniel, der den Namen Belsazar führte, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung kundzutun? Beides, den Traum und die Deutung? Kurz und bündig, jetzt habe ich genug von diesen weisen Leuten. Wunder, dass du nicht schon tot bist. Daniel antwortet dem König, na, gucken Sie hier, es ist eine Perle vom Wort Gottes. Gucken Sie mal das mal an. Daniel antwortet dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können weder Weise noch Beschwörer, weder Gelehrte noch Sterndeuter. Er sagt nicht Chaldäer. Merken Sie das? Denn der König war auch ein Chaldäer, nicht wahr? Und da muss er eben schnell trennen. Die Chaldäer waren die Sterndeuter, aber Daniel in seiner Weisheit benutzt das richtige, das passende Wort. Und das muss man auch merken, wenn man mit Menschen umgeht, dass man das passende Wort benutzt. Das hat er auch getan. Und er sagt, die können das nicht tun. Weise noch Beschwörer, weder Gelehrte noch Sterndeuter dem König kundtun. Also ihre Leute mit ihren Göttern sind machtlos. Da fängt er sehr psychologisch an. Ihr lieben Leute, ihr seid Könige, ihr habt Macht, aber eure Götter sind machtlos. Er hätte gleich anfangen können und sagen, so ist es, aber das tat er nicht. Er sah nun, seien Sie darüber im Klaren, dass Sie machtlos sind. Sehr, sehr wichtig, das zu tun. Ja, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Und der hat dem König Nebukadnezar zu wissen getan, was am Ende der Tage geschehen wird. Du hast, o König, überlegt auf deinem Kopfkissen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt hat der Gott des Himmels das dir kundgetan und deine eigenen Leute können es nicht tun. Sehr, sehr weise, so zu antworten. Dein Traum, was du auf deinem Lager vor Augen geschaut hast, ist dieses. Merken Sie, wie er ein bisschen Spannung macht jetzt. Dies ist sehr psychologisch durchdacht, Daniel. Die Spannung kommt. Dir, o König, sind auf deinem Lager Gedanken aufgestiegen. Das weiß doch jeder, nicht wahr? Dass er Gedanken hatte, dass die Gedanken ihn geplagt haben. Aber so ist es. Also jetzt musst du hören, denn ich sage dir die Wahrheit, aber du musst die Spannung durchmachen. Ein Roman, der gleich die Antwort gibt am Anfang, ist nicht spannend, nicht wahr? Man muss eben warten, hat der es getan, wer ist der Mörder? Und wer hat es getan, nicht wahr? War es der Kellner oder war es die Hausmacht oder sowas, nicht wahr? Es muss eben ans Ende kommen, das. Dir, o König, sind auf deinem Lager Gedanken aufgestiegen, was wohl künftig geschehen werde. Da hat er, der die Geheimnisse enthüllt, dir zu wissen getan, was geschehen wird. Mir aber, er sagt immer noch nicht, er will es einreiben. Wenn man mit Leuten redet, nicht wahr, die zu ungeduldig sind, muss man ihre Nase in das Salz reiben, nicht wahr, dass sie richtig aufpassen, sonst werden alle Menschen komatös, nicht wahr. Man muss sie spannen, dass ein bisschen Blut in den Kopf kommt, sonst merkt man nur die Hälfte, was um sich geschieht. Mir aber ist dieses Geheimnis enthüllt worden, nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebendigen voraus hätte, sondern damit dem König die Deutung kund werde und du die Dinge erführest, mit denen deine Gedanken beschäftigt waren. Sehr, sehr psychologisch richtig. Jetzt passt du auf. Ich habe allerlei gesagt und gar nichts, nicht wahr? Nur kommt es nicht von mir. Das sollst du wissen, dass das von Gott kommt. Aber er hat seine Aufmerksamkeit nicht, dass man plump wird in Argumenten. Wissen Sie, wir stehen in ganz großen Argumenten heute überall in der Welt, ob der Mensch von Zufall kommt oder von Gott. Und wenn man plump wird, sagen Sie, das ist naiv. Man muss es so machen in Ihrer Sprache, dass die Menschen gespannt sind, zu hören, was man zu sagen hat. Und jetzt kommt, was wir zu sagen haben. Du hattest ein Gesicht, o König, und du schautest ein Standbild. Ein Standbild. Oh, will ich sagen, so war es. Ein Standbild habe ich gesehen. Dieses Bild war überaus groß und sein Glanz außerordentlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchtbar. Das Haupt dieses Bildes war von gediegenem Golde. Sie sehen das Haupt. Ich bin kein Picasso, aber es macht es ungefähr klar, nicht wahr? Ob die Krone richtig ist, weiß ich nicht, aber ungefähr. Das Haupt dieses Bildes war von gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße aber teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest hin, bis ein Stein ohne Zukunft, ohne Zutun von Menschenhand vom Berge losbrach, auf die eisernen, die tönenden Füße des Bildes aufschlug und sie zermalmte. Da waren im Nu Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold zermalmt und zerstoben, wie im Sommer die Spreu von den Tennen, und der Wind trug sie fort, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, war zu einem großen Berge und erfüllte die ganze Erde. Da ist der Stein, der auf die Füße fällt. Und dann das ganze Bild erfüllt, die ganze Erde erfüllt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, sagt die Schrift an anderer Stelle. Nun, o König, das ist der Traum. Und nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Der König sagt kein Wort. Er merkt, dass es richtig ist. Man merkt, was in ihm vorgeht, erst am Ende. Das kommt. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels Königsherrschaft, Macht und Stärke verliehen, und in dessen Hand er Menschen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels gegeben, wo immer sie auch wohnen, und den er über sie alle zum Herrscher gemacht hat, du bist das goldene Haupt. Da ist er. Du hast nicht deine Macht in eigener Regie. Gott, der Gott des Himmels, dem ich diene, hat dir die Macht gegeben, und ich bin sein Diener. Du bist das goldene Haupt. Nebukadnezar persönlich war das Haupt. Und nach dir wird ein anderes Reich erstehen. Dieses Bild ist rein politisch. Und Sie dürfen nicht denken, dass Christen sich für diese Dinge nicht interessieren sollen. Die Reiche der Welt werden genau beschrieben. Nebukadnezars Reich war das erste und war aus Gold, also das Edelmetall. Die anderen Metalle zeigen eine Gradierung nach unten, denn Silber ist nicht so edel wie Gold. Und nach dir wird ein anderes Reich erstehen, geringer als das deine, und dann noch ein drittes Reich, ein ehernes, das über die ganze Erde herrschen wird. Und endlich wird ein viertes Reich sein, stark wie Eisen, wie denn das Eisen alles zermalmt und zerschlägt. Wie zerschmetterndes Eisen wird es sie alle zermalmen und zerschmettern, dass aber die Füße und Zehen, wie die du gesehen hast, teils Töpferton, teils Eisen waren, das bedeutet, es wird ein Reich sein, das zerteilt wird. Wohl wird es etwas von der Festigkeit des Eisen an sich haben, da ja, wie du gesehen, Eisen mit Tonerde vermengt war. Dass aber die Zehen teils von Eisen und teils von Ton waren, das bedeutet, das Reich wird zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass das Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander verbinden, und doch werden sie nicht fest aneinander halten, wie sich denn Eisen nicht mit Ton vermischen lässt. Also das sind die vier großen Reiche dieser Weltgeschichte dort aufgezeichnet. Und das erste Reich, das Babylonische, fing an mit Nebukadnezar und war eine absolute Diktatur. Das zweite war Silber, das dritte Erz und das vierte teils Eisen und teils Ton. Das war ein Reich, das schwach ist in sich selbst. Sie hatten die Stärke von Eisen, aber wenn Eisen vermengt ist mit Ton, hat es keine Stärke. Das Eisen selber ist stark, aber die Man kann keine Legierung machen von Eisen und Ton. Also das heißt, dass die menschlichen Reiche auf Erden, diese Reiche werden beschrieben später, das können wir dann später machen, denn Nebukadnezar geht mehr darauf ein. Aber die Reiche degenerieren. Und wir leben in einem degenerierten Reich. Denn sehen Sie, wenn die Mehrheit alles bestimmt und die Mehrheit falsch denkt, dann ist der Keim des Verderbens drin. Das ist das Schlimme. Der Keim des Verderbens liegt in einer Demokratie, die nicht erzogen wird, gerade zu denken. Denn alle menschlichen Reiche entsprechen irgendeinem Ideal in einem Reich. Nun, Nebukadnezar war ein Verrückter, er war ein Tier. Und die anderen, Alexander und die Perser und die Griechen und die Römer, Eisen natürlich spricht von den Römern, wo alles militärisch zuging, wo sie die westliche Welt erobert haben mit dem Schwert. Sie können nicht bestehen, wenn sie falsch denken. Und wir denken falsch. Und weil wir in der Demokratie sind, Demokratie an sich ist nicht schlecht, solange die Leute nicht schizophren denken. Und heute denken die Menschen schizophren. Ich habe Ihnen das erste Beispiel von Schizophrenie gebracht heute Abend. Es ist doch Schizophrenie, angesichts unserer Technologie, zu meinen, dass irgendein Instrument per Zufall entsteht. Kein Instrument, keine Maschine entsteht durch Zufall. Nur wenn unseren Kindern beigebracht wird, in der Kindheit, von Kind auf, zu meinen, dass so etwas wie unser Kopf mit den Megabytes, die nötig sind, Information, Megabytes, die nötig sind, um einen Kopf zu bauen, von selber entsteht, denkt dieser Mensch schizophren. Denn wir wissen im Laboratorium, dass man viel, viel, viel arbeiten muss und Gedanken mit der Materie verbinden muss, um irgendein Instrument zu machen. Das ist die wissenschaftliche Methode. Ich mache Teile von einer Zelle im Laboratorium, indem ich Gedanken anwende. Ich denke sehr konzentriert, um das zu tun. Und ich glaube das, denn das ist meine Arbeitsmethode. Und ich lehre meinen Kindern und meinen Studenten und meinen Schülern, dass alles durch Zufall geschah. Ganz starke Schizophrenie. Es ist doch so. Und wir können das beweisen und beweisen und beweisen. Und wir sind jetzt so weit, meine Freunde, dass man übereingekommen ist, die 20, 30 Leute in dieser Welt, die die wissenschaftliche Literatur herausgeben, sind nicht mehr als 20, 30 in der ganzen Welt, die das bestimmen. Ich kenne die Leute, ich rede mit denen, und sie sagen, wir dürfen das nicht publizieren, was sie das sagen. Wir wissen, dass es gute Wissenschaft ist, aber wenn sie das tun, zerstören wir die ganze Denkweise des Westens. Ich sage, umso besser, wenn die Denkweise falsch ist. Wenn wir so sind, dass wir meinen, ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel von der Schizophrenie, von der Degenerierung des letzten Reiches, in der wir stecken. Wir meinen, wir sind so verrückt, dass wir meinen, dass wir mehr konsumieren können, als wir verdienen. Jeder Familienvater, jede Familienmutter weiß, Einkommen 1000 Mark im Monat, dann darf ich nur 990 ausgeben. Sonst kommt die Bank in einiger Zeit und ich kann meine Schulden nicht bezahlen und dann muss ich ihn bankrott erklären. Wir wissen das. Und doch die Nationen, gucken Sie mal Amerika an, Billionen von Dollar konsumieren sie mehr, als sie produzieren. Am Defizit überall. Und der Dollar ist jetzt nicht mehr wert dort als eine D-Mark. Und diese Schizophrenie geht weiter. Die Degenerierung in diesen Weltreichen ist progressives, falsches Denken. Progressiv. Und letzten Endes natürlich eine Familie, die so schief denkt, zu meinen, dass man mehr ausgeben kann, als man einnimmt. Und die Familie, die drin bleibt, geht kaputt, fliegt auseinander. Und so ist es hier. Wir kommen herunter zu der totalen Degenerierung am Ende des Vierten Reiches. Ein Gemisch von Ton und Eisen, was nicht zusammenpasst. Und Schizophrenie ist die Krankheit, wo man eine Seite so denkt und die andere Seite so denkt. Und so zerstört man sich. Und er sagt, Daniel, in den Tagen dieses Reiches wird der Stein, den die Bauleute verworfen haben, auf die Füße schlagen und all die Weltreiche zerstören, wie Spreu an der Sommertenne. Und er selber wird die ganze Erde erfüllen. Und da haben wir das messianische Reich. Das, was die Gemeinde in den angelsächsischen Ländern zerstört hat. Denn das Land, wo ich herkomme, England, war ein sehr, sehr christliches Volk. Was gab es fromme Leute überall im Lande und richtig liebe fromme Leute. Ist alles kaputt. Sie glauben nicht mehr daran, dass der Stein, der ohne Menschenhand auf die Füße fiel, die ganze Erde erfüllen wird und dass Gott seinen Plan erfüllen wird, ein Paradies auf Erden zu bauen. Und wenn Jesus der Herrscher ist, auf Erden ist, dann wird es ein Paradies geben. Aber ohne den König des Friedens gibt es keinen Frieden. Und das hat man aufgegeben. Das hat man verloren. Und das Ergebnis ist, die Gemeinden sind leer, die Gläubigen lesen das Wort Gottes nicht mehr und beten auch nicht mehr zusammen. Eine Katastrophe findet man überall. Schizophrenes Denken. Lass uns das fertig lesen. Das ist der Traum, nur wollen wir die Deutung sagen. Du, O König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels Königsherrschaft, Macht, Stärke und Ehre verliehen, das hast du alles von ihm. Und in dessen Hand er Menschen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels gegeben, wo immer sie auch wohnen, und den er über sie alle zum Herrscher gemacht hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Reich erstehen, geringer als das deine. Und dann wird noch ein drittes Reich, ein ehernes, das über die ganze Erde herrschen wird. Und endlich wird ein viertes Reich sein, stark wie Eisen, wie denn das Eisen alles zermalmt und zerschlägt. Und wie zerschmettertes Eisen wird es sie alle zermalmen und zerschmettern. Dass aber die Füße und Zehen, wie du gesehen hast, teils Tapferton, teils Eisen waren, das bedeutet, es wird ein Reich sein, das zerteilt wird, also schizophren ist. Wohl wird es etwas von der Festigkeit des Eisen an sich haben, da ja, wie du gesehen, Eisen mit Tonerde vermengt war. Dass aber die Zehen teils von Eisen, teils von Ton waren, das bedeutet, das Reich wird zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. So genau wie wir es sind. Dass du Eisen und Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander verbinden, und doch werden sie nicht fest aneinander halten, wie denn auch Eisen sich nicht mit Ton vermengen lässt. Überlegen Sie diesen letzten Punkt da, das Heiraten. Als eine Methode, Menschen zusammenzuhalten, nicht nur Reiche, sondern Menschen um eine Familie zu gründen. Die sind 2 Jahre zusammen, das junge Paar, und da fallen sie auseinander. Wenn ein Kind da ist, ist es elternlos, fällt auseinander. Wissen Sie, 33% der Ehen in der Schweiz sind nach 3 Jahren kaputt. Heiraten hängt nicht zusammen. Das Geschlecht hängt nicht zusammen. Das Geschlecht soll ein Teil sein dessen, dass man zusammenhängt und sich lieb hat. Nicht umgekehrt. Verstehen Sie? Man hat die Werte auf den Kopf gestellt. Und in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, nicht wie die vier vorhergehenden, das ewig unzerstörbar bleibt. Und die Herrschaft wird keinem anderen Volk überlassen werden. Alle diese Reiche wird es zermalmen und vernichten, selbst aber wird es in Ewigkeit bestehen, das ewige Reich Gottes. Wie du denn gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhand vom Berg losbrach und Ton, Eisen, Erz, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was künftig geschehen wird. Das waren deine Gedanken auf deinem Bett. Der Traum ist wahr und zuverlässig seine Deutung. Steht er da. So ist das. Passen Sie auf, ich mache schnell Schluss, weil die Zeit um ist. Da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht. Und er betete an vor Daniel und befahl, man soll ihm Opfergaben und Räucherwerk dazu bringen. Dann hob der König an und sprach zu Daniel, es ist wahr, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und der Offenbarer der Geheimnisse, denn du hast ja dieses Geheimnis zu offenbaren vermocht. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm viele große Geschenke und machte ihn zum Herrn über die ganze Provinz Babel und zum obersten Vorsteher über alle Weisen Babels, Sadrach, Mesach und Abednego. Aber betraute der König, hören Sie zu, sind Sie da, auf Daniels Bitte hin. Treu wie Gold war Daniel, als ihm der große Erfolg kam. Daniel sagte dem Nebukadnezar den Traum, den er wahrscheinlich vergessen hatte, und die Deutung. Nebukadnezar und seine Leute haben gesagt, das können nur die Götter tun. Folge: Die Götter sind bei Daniel. Sein Gott ist ein Gott aller Götter. Ganz logisch. Als aber dieser große Erfolg nach dem großen Risiko des Todes auf Daniel gekommen war, denkt er an seine Freunde, die heimlich mit ihm gebetet haben. Die waren mitbeteiligt, treu wie Gold. Es verlangt ein Haushalter nichts mehr, als dass er treu ist. Von dem Diener nichts mehr, als dass er treu ist. Daniel war treu, man konnte sich auf ihn verlassen. Das Schlimme in unserer degenerierten Gesellschaft, meine Damen und Herren, ist der Mangel an Treue, dass man nicht zueinander steht. Daniel in seiner großen Stunde, wo er der Schärfe des Schwertes entronnen war, geht zum König und sagt, also wenn du mich einsetzt, brauche ich Hilfe. Und diese drei, die sind meine Gebetsgenossen. Die sind die Leute, die den gleichen Geist haben. Die kennen Gott. Die will ich haben. Nebukadnezar, der bereit war, Daniel anzubeten, als er sah, dass Daniel Zutritt hatte zu seinen Gedanken, da blieb er seinen Freunden treu. Ich finde das doch ganz wunderbar. Und da muss ich oft Buße tun, weil ich das nicht immer so getan habe, wie Daniel es getan hatte. Tun Sie es auch. Und dann wird Gott uns Gnade geben, dass wir es besser machen in der Zukunft. Der König erhörte Daniel und gab ihm viele große Geschenke. Er machte ihn zum Herrn über die ganze Provinz Babel und zum obersten Vorsteher über alle Weisen Babels. Was würden die gedacht haben? Diesen kleinen Juden, Der ist jetzt der Chef über sie. Er ist nicht einmal ein Chaldeer. Und er wird zum Chef gemacht. Wir wissen später, dass Daniel auch ihre Herzen gewonnen hat, dass sie es akzeptiert haben. Dass er so treu war, dass sie ihn akzeptieren konnten. Sadrach, Mesach und Abednego aber betraute der König auf Daniels Bitte mit der Verwaltung der Provinz Babel, während Daniel am Hof des Königs blieb. Sehen Sie, die erste direkte Folge des Gehorsams Daniel als kleiner Bube war diese Weisheit Gottes, dass er in die Gedanken, in den Kopf eines anderen sehen konnte und in der Stille des Nachts auslegen konnte und so das Leben von all den weisen Männern in Babel retten. Wir beten zusammen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diese große Geschichte deiner Treue, dass du dem Mann Daniel so viel Weisheit gabst, direkt von dir, dass er auch mit so einem Tyrannen fertig wurde. Du siehst, wir haben auch im Leben mancherlei zu tun, was schwierig ist. Zeig du uns, wie du Daniel gezeigt hast, wie man fertig wird mit all diesen Widerwärtigkeiten und dass wir deine Treue und deinen Geist ausstrahlen, wie du uns hier gezeigt hast heute in deinem Wort. So geh du mit uns nach Hause und hilf uns, wenn wir uns zur Ruhe begeben, über diese Dinge in der Stille nachdenken. Amen.